Wer nichts weiß, muss alles glauben. Damit es nicht so weit kommt, berichten wir jeden fünften Mittwoch im Monat um 20 Uhr in unserer Redaktion auf Kante genäht über Münchner Themen aus den Bereichen Soziales und Bürgerrechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer Stunde auf Kante genäht, hier auf Lora München. Das heutige Thema könnte lauten 70 Jahre Betriebsverfassungsgesetz, gelebte Demokratie in Deutschland. Denn tatsächlich trat das Gesetz 1952 in Kraft. Oder, wie es der Bundeskanzler sagt, die betriebliche Mitbestimmung ist ein Ausdruck gelebter Demokratie. Bei den Mitbestimmungsrechten darf es keine Einschränkung geben, auch und erst recht nicht in Zeiten der Krise. Jedoch scheint das nicht auf alle Betriebe zuzutreffen, jedenfalls wenn man sich den offenen Brief des Betriebsrats der Allianz SE anschaut. Der Brief wurde im Intranet der Allianz veröffentlicht und richtet sich an den Vorstandsvorsitzenden Oliver Bethe. Deshalb lautet der Titel der heutigen Sendung: Die Allianz SE und das Betriebsverfassungsgesetz – eine Erfolgsgeschichte? Mein Name ist Mike Große-Hering und ich freue mich, dass Sie hier zuhören. Worüber sprechen wir im Detail? Im ersten Teil der Sendung befassen wir uns mit diesem offenen Brief. Ich lasse mir erklären, wie es zu dem offenen Brief kam und bespreche mit Insidern einige Vorfälle aus dem Brief. Das Interview wurde nachgesprochen, um den Hinweisgeber bzw. die Hinweisgeberin zu schützen. Natürlich habe ich auch die Allianz um eine Stellungnahme gebeten. Die war recht übersichtlich. Ich gehe nach dem Interview darauf ein. Im zweiten Teil greifen wir einige Vorkommnisse bei der Allianz heraus und besprechen sie verallgemeinert. Was sagt das Betriebsverfassungsgesetz zu welchen Schutz genießen BR-Kandidaten bzw. gewählte Betriebsräte? Wann darf ein Arbeitgeber im Privatleben ermitteln lassen? Welche Mitbestimmungsrechte hat der Betriebsrat beim Thema Gehalt? Aber zuerst mal zu meinen Live-Gästen, die im zweiten Teil zu Wort kommen werden. Als erstes Anna Bauer, Rechtsanwältin. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich.
Und Gregor Völkel, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Ebenfalls herzlich willkommen.
Auch ein schönes herzlich willkommen von meiner Seite.
Ausgangsbasis für diese Sendung ist ein offener Brief des Betriebsrates der Allianz SE. RE eigentlich, RI gesprochen, und es ist eine Untermenge der Allianz SE hier in München. Später werden wir häufig von RI sprechen und das ist der Teil, für den der Betriebsrat, mit dem ich Kontakt habe, verantwortlich ist. Der Brief erreichte neben der Süddeutschen Zeitung, die dazu einen Artikel im September veröffentlichte, auch Lora München. Aber wer ist die Allianzversicherung? Die Allianz Arena in München werden die meisten kennen. Und manch einer kennt noch den Spruch, hoffentlich Allianzversichert. Also irgendwas mit Versicherungen, aber was genau? Ich habe nachgeschaut. Wikipedia sagt, die Allianz ist, gemessen am Umsatz, der größte Versicherungskonzern der Welt. Allein 2021 erwirtschaftete das Unternehmen mehr als 148 Milliarden Euro Umsatz und einen Jahresüberschuss von 7 Milliarden Euro. Der Hauptsitz befindet sich in München. Seit 2015 ist Oliver Bethe Vorstandsvorsitzender der Allianz. Der, bitte festhalten, im Jahr 2021 eine Gesamtvergütung von 6,9 Millionen Euro erhielt, laut Handelszeitung vom März 2022. Von ihm, Oliver Bethe, wird später noch die Rede sein. Gibt es generelle Kritik an der Allianz? Ja, ebenfalls Wikipedia. Bereits zu Zeiten der Weimarer Republik hatte die Allianz enge Kontakte zu den Nationalsozialisten geknüpft. Im Februar 1931 traf sich Adolf Hitler mit dem Allianz-Vorstandschef Kurt Schmidt und dem Aufsichtsratsvorsitzenden August von Finck. Hitlers Spendenbeschaffer Walter Funk verkündete anschließend, wenn es zum Bürgerkrieg kommt, gibt es von der Allianz 5 Millionen Mark. Der Allianz-Vorstandschef Schmidt wurde im Juni 1933 Reichswirtschaftsminister und SS-Ehrenmitglied. Soweit Wikipedia. Und ja, 2001 stellte sich die Allianz diesem Erbe und präsentierte dazu unter dem Titel Die Allianz im Nationalsozialismus Informationen auf ihrer Homepage. Dort heißt es, Zitat, der Nationalsozialismus beeinflusste das Arbeitsklima und die ethischen Standards in der gesamten Wirtschaft. Dies wirkte sich auch auf das Verhalten und die Beziehungen zwischen den mehr als 10.000 Mitarbeitern der Allianz aus. Konkret wird die Geschichte eines Allianz-Mitarbeiters Martin Lachmann erzählt. Zitat, Martin Lachmann war ein legendärer Versicherungskaufmann der Allianz und er war jüdisch. Im Nationalsozialismus zerbrach seine Welt. Zitat Ende. Daran war die Allianz nicht ganz schuldlos. Die Allianz bekennt sich im weiteren Text dazu, dass sie ihm nach 30 Jahren Beschäftigung kündigte und ihm nur ein Drittel der vertraglich vereinbarten Versorgung zahlte. Mit der Begründung, Zitat, die politischen Umstände erlaubten es nicht, einem jüdischen Pensionär Ruhestandsbezüge in der vereinbarten Höhe zu zahlen. Im November 1941 verstarb Martin Lachmann während seiner Deportation im Zug. Von einer späteren Entschädigung oder einer Entschuldigung, zum Beispiel bei seinem Enkelsohn Peter Haas, lese ich nichts. Lapidar heißt es in einem Bericht der Allianz, Zitat, 1999 meldete sich die Allianz bei Peter Haas, diesem Enkel. Spät sei das, sagte Peter Haas, aber immerhin. Zitat Ende. Aber hier jetzt genug davon. Das wäre eine eigene Sendung wert. Zurück ins Heute. Der offene Brief richtet sich an den schon genannten Vorstandsvorsitzenden Oliver Bethe und beginnt mit einer Aufstellung der aktuellen Vorkommnisse in der Allianz SE Rie. Einen Auszug lese ich vor, damit ein Eindruck entsteht, um was es geht. Zitat. Sehr geehrter Herr Bethe, dürfen wir uns als Betriebsrat Allianz SE Rie höflichst mit diesem offenen Brief an Sie wenden, um Transparenz über aktuelle Vorkommnisse in der Allianz SE Rie herzustellen. Zum Großteil sind Sie bereits umfassend informiert. Erstens, Betriebsversammlung wiederholt behindert und massiv gestört. Zweitens, Betriebsräte körperlich bedroht und Provokationen von Handgreiflichkeiten durch Geschäftsleitung als Grundlage von fristlosen Kündigungen. Drittens, Entlohnung und Gehaltserhöhung nur nach Nasenfaktor, Verwehrung der Mitbestimmung. Viertens, Allianz verweist bei Equal Pay auf gerichtlichen Klageweg, Verwehrung der Mitbestimmung. Fünftens, Aufruf zur Wahl von arbeitgeberfreundlichen Betriebsräten. Und sechstens, fristlose Kündigungsankündigungen, Amtsenthebungsankündigungen. Zitat Ende. Der offene Brief beschreibt auf 8 Seiten detailliert Vorkommnisse, die sich mit dem Auftrag zur vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und dem Betriebsrat so gar nicht vereinbaren lassen. Nach einigen Recherchen ist es mir gelungen, Insider als Hinweisgeber zu kontaktieren und ein ausführliches Interview zu dem Hintergrund des Briefes und einigen Details zu führen. So ein Brief fällt nicht vom Himmel, sondern hat immer eine Vorgeschichte. Ein wichtiger Termin war die Betriebsratswahl im Frühjahr 2022. Ein Betriebsrat wird für 4 Jahre gewählt und damit die Weichen für die Zusammenarbeit mit dem Arbeitgeber gestellt. Deswegen war meine erste Frage, wie die Stimmung in der Allianz vor der Betriebsratswahl im Frühjahr war.
Mir ist schon vor der Betriebsratswahl 2022 aufgefallen, dass der Betriebsrat der Allianz RE sich engagiert für die Mitarbeiter einsetzt. Beispielsweise bei Umstrukturierungen oder auch bei Themen wie Kündigungsschutz. Zwischen dem Arbeitgeber und dem damaligen Betriebsrat gab es öfters größere Spannungen, die wir in der ganzen Allianz München wahrgenommen haben.
Was passierte im unmittelbaren Vorfeld der Wahl?
Im Vorfeld der Wahl wurde ein Abteilungsleiter der Allianz RE in den Tarifvertrag zurückgestuft. Das hat bereits einige Kollegen verwundert. Der Hintergrund wurde dann einige Zeit später klar. Denn plötzlich reichte dieser ehemalige Abteilungsleiter eine eigene Liste für die Betriebsratswahl ein. Als Abteilungsleiter war er ursprünglich ein außertariflicher Mitarbeiter und hätte nicht für die Betriebsratswahlen kandidieren können. Jetzt schon. Komisch war auch, dass ein Kandidat im zeitlichen Zusammenhang mit dieser Wahl eine ungewöhnlich hohe Gehaltserhöhung von 2000 Euro pro Monat erhalten hat. Ebenso hat es große Wellen geschlagen, dass allen Listen Anwälte für 3000 Euro von der Allianz zur Verfügung gestellt wurden.
Wirklich allen Listen?
Ja, es ist wohl allen angeboten worden, aber man hört, dass es nur von der Liste des ehemaligen Abteilungsleiters in Anspruch genommen worden ist. Das war offensichtlich die arbeitgebernahe Liste, neben den 2 weiteren Listen für die Betriebsratswahl.
Ich habe gehört, dass es eine einstweilige Verfügung im Zusammenhang mit der Betriebsratswahl gegeben haben soll. Wissen Sie da mehr?
Ja, es gab wohl eine einstweilige Verfügung zur Briefwahl. Die Allianz wollte die Briefwahlunterlagen nicht an die Mitarbeiter schicken, obwohl aufgrund des Corona-Lockdowns und hoher Inzidenzen fast alle Mitarbeiter aus dem Homeoffice gearbeitet haben. Diese hätten dann ohne Briefwahl am Wahltag Anfang März ins Büro kommen müssen. Ich habe gehört, dass der Wahlvorstand hier über das Arbeitsgericht die Adressen erst nach einer einstweiligen Verfügung bekommen hat.
Wie sind die Wahlen gelaufen? Was haben die mutmaßlichen Bemühungen des Arbeitgebers ergeben?
Die arbeitgebernahe Liste hat die Wahl verloren. Die bisherige Vorsitzende des Betriebsrates ist im Amt für weitere 4 Jahre bestätigt worden.
Was hat sich seit der Wahl in 2022 im Betriebsrat und im Umgang mit dem Arbeitgeber geändert?
Es hat sich nach meiner Wahrnehmung wenig geändert. Laut offenem Brief im Intranet hat es sich sogar verschlechtert. So kommt es inzwischen zu Kündigungsdrohungen, Amtsenthebungsverfahren und diversen gerichtlichen Klagen durch die Allianz gegen den Betriebsrat. Zudem ist wohl eine Informationsveranstaltung zum Thema Gehaltserhöhung durch die Allianz verboten worden.
Wie kam es zu diesem offenen Brief im Internet der Allianz SE? Sowas hat ja meistens eine Vorgeschichte.
Ich kann nur mutmaßen, aber der Betriebsrat wollte wahrscheinlich transparent machen, wie hier gegen den Betriebsrat vorgegangen wird. Mir persönlich war es nicht bewusst, dass dieses Vorgehen so massiv ist, obwohl ich gute berufliche Kontakte in die Allianz RE habe und da eigentlich auch einiges mitbekomme.
Was sind die zentralen Inhalte des offenen Briefes?
Im Brief thematisieren die Kollegen zum Beispiel die Frage von Gehaltserhöhungen und entsprechender betrieblicher Mitbestimmung. Aktuell werden diese nach Nasenfaktor vergeben. Ich hatte bereits vorhin gesagt, dass ein Betriebsratkandidat 2000 Euro erhalten hat. Viele Kollegen wie ich erhalten jahrzehntelang gar keine Erhöhung. Diese Ungerechtigkeit wurde vom Betriebsrat thematisiert. Ebenso haben die Kollegen das Thema Equal Pay angesprochen. Hier hat der Allianzchef Oliver Bäte öffentlich geäußert, dass es keinen Pay Gap in der Allianz mehr gäbe. Der Betriebsrat hat dann aufgedeckt, dass die Holding, also die Allianz SE, inklusive der Rückversicherung weiterhin Pay Gaps hat.
Was verstehen Sie unter Equal Pay?
Für mich heißt Equal Pay gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Wir haben beispielsweise Ausschreibungen in der Allianz RE, wo internen Bewerbern für bestimmte Stellen Gehälter von 5000 Euro genannt werden. Wenig später werden dann externe Bewerber für das Doppelte, also 10.000 Euro, eingestellt.
Ich verstehe das so, dass es interne Bewerber gab. Aber der Arbeitgeber hat lieber deutlich teurere externe Bewerber genommen. Warum tut er das?
Offenbar sieht die Allianz ihre internen Bewerber als nicht geeignet an und greift lieber auf teure externe Einstellungen zurück. Das führt natürlich zu großem Frust im Unternehmen und nicht zuletzt auch zu Pay Gaps. Denn dann gibt es für die gleiche Arbeit eine sehr unterschiedliche Bezahlung.
In dem offenen Brief gibt es eine Vielzahl von Vorwürfen. Wie hat der Arbeitgeber darauf reagiert?
Er hat alles nur pauschal zurückgewiesen. In einem Satz wurde gesagt, dass alle Vorwürfe unbegründet sind. Es wurde der Eindruck erweckt, dass alle 8 Seiten des offenen Briefes ein Fantasieprodukt seien. Das glaubt aber keiner im Betrieb.
Wie reagieren die Mitarbeitenden?
Ganz unterschiedlich. Viele in meinem Umfeld waren sehr irritiert, insbesondere über die vagen Dementis der Geschäftsleitung. Es gibt weiterhin ein großes Unbehagen im Betrieb.
Hat sich die Zusammenarbeit seit der Veröffentlichung des offenen Briefes geändert?
Nach meiner Wahrnehmung nicht wirklich. So hat es mich sehr verwundert, dass die letzte Betriebsversammlung nach der Veröffentlichung des offenen Briefes in einem Hotel am Münchner Hauptbahnhof stattfinden musste. Offenbar konnte die Allianz in ihren eigenen Büros keine geeigneten Räume mehr finden. Hier haben wir alle nur noch mit dem Kopf geschüttelt.
In dem offenen Brief wird beschrieben, dass vom Arbeitgeber arbeitsrechtliche Folgen angekündigt wurden. Und zwar für den Fall, dass der Betriebsrat Informationsveranstaltungen durchführen will. Klingt merkwürdig.
Der Betriebsrat hat das Thema Gehalt und Gehaltsstruktur intensiv thematisiert und wollte hier einige Wochen nach der Amtsübernahme eine virtuelle Infoveranstaltung machen. Ich habe gelesen, dass wenige Minuten vor der Veranstaltung alle Mitarbeiter durch einen Vorstand der Allianz RE eine E-Mail erhalten haben, wonach diese Veranstaltung nicht genehmigt sei und man daher ausstempeln müsse. Zusätzlich kündigte die Allianz RE allen Betriebsräten, die sich mit diesem Thema beschäftigten, arbeitsrechtliche Konsequenzen an.
Was heißt das dann, arbeitsrechtliche Konsequenzen?
Kann ich auch wieder nur mutmaßen. Wahrscheinlich wollte die Allianz die handelnden Betriebsräte einschüchtern, damit diese sich nicht weiter mit dem Thema Gehalt beschäftigen.
Wie ging es denn weiter beim Thema Gehalt?
Inzwischen ist das Thema in einer sogenannten gerichtlichen Einigungsstelle gelandet. Das heißt wohl, dass es in internen Gesprächen nicht zu einer Einigung gekommen ist und nun Vermittler mit Entscheidungsbefugnis den Sachverhalt in eine Klärung überführen.
Dem offenen Brief habe ich entnommen, dass der Betriebsrat seit der Wahl mit Klagen überzogen wird. Von welchen Klagen haben Sie gehört?
Ich habe gehört, dass es bis Ende Juni bereits zu 7 Klagen durch die Allianz gekommen ist.
7 Klagen? Um was ging es denn da konkret?
Der Betriebsrat hat beispielsweise abgelehnt, dass Werkstudenten nach ihrem Bachelorabschluss für knapp über dem gesetzlichen Mindestlohn arbeiten. Als normale Mitarbeitende sind sie eigentlich im Tarifvertrag einzugruppieren, was die Allianz aber ablehnt. Statt dies nun intern zu klären, zieht es die Allianz vor, den Betriebsrat auf Zustimmung vor Gericht zu verklagen.
Meinen Sie damit ein Zustimmungsersetzungsverfahren? Das heißt, der Arbeitgeber lässt sich die Zustimmung des Betriebsrats durch das Arbeitsgericht ersetzen?
Ja, stimmt.
Wenn es mehrere Zustimmungsersetzungsverfahren gibt, kann ja der Eindruck entstehen, Sie wollen dem Arbeitgeber aus Prinzip widersprechen.
Nein, Es handelt sich wohl um ausgewählte Fälle, wie beispielsweise die Werkstudentenbezahlung oder extreme Unterschiede bei Gehältern. Wie schon erklärt, geht es hier um die deutlich höhere Bezahlung von externen Einstellungen verglichen mit internen Bewerbern.
Ich habe noch gehört, dass einzelnen Kollegen in der Allianz RI Kündigungen angekündigt wurden. Was war da los?
Im Intranet kann man sehen, dass Mitte April wohl diverse derartige Ankündigungen an Mitarbeiter geschickt wurden, noch dazu mit relativ kurzen Antwortfristen. Es ging hier um vermeintlichen Arbeitszeitbetrug im Homeoffice. Dies hat sich aber offenbar nicht bewahrheitet, da die betroffenen Kollegen immer noch in der Allianz RI arbeiten.
Was meinen Sie, warum der Fall in dem offenen Brief thematisiert wurde?
Komisch war, dass im Mai, also einige Wochen nach diesen Ankündigungen, der Vorstand der Allianz RI im Intranet behauptet hat, dass es nicht zu derartigen Ankündigungen von Kündigungen gekommen ist. Obwohl ja die Faktenlage, die dann auch von einem Betriebsrat im Internet dokumentiert wurde, eindeutig ist, blieb der Vorstand bei dieser offensichtlichen falschen Aussage.
Hatte es Konsequenzen für den Betriebsrat, der das im Intranet dokumentiert hat?
Erst ja. Denn der Kollege hat wohl eine Abmahnung sowie ein angedrohtes Amtsenthebungsverfahren bekommen. Dieses wurde aber dann später zurückgezogen.
Dann gab es laut offenem Brief Ermittlungen im Privatleben eines Betriebsrates. Dieser Betriebsrat hat laut Allianz den Corona-Mindestabstand von 1,5 Metern zu einem Kollegen nicht eingehalten. Aber wohlgemerkt in der Freizeit. Klingt absurd.
Ja, völlig absurd. Das sehen viele Kollegen so. Da ist wohl tatsächlich für mehrere Monate durch die Compliance-Abteilung des Allianz-Konzerns gegen diesen Betriebsrat ermittelt worden.
Die Compliance-Abteilung ermittelt gegen Mitarbeiter wegen ihres Verhaltens in ihrem Privatleben?
Ja, die Allianz sagt, man sei zuständig, weil es sich um zwei Allianz-Mitarbeiter handelt.
Was ist denn schlussendlich aus den Ermittlungen geworden?
Nichts. Es ist im Sande verlaufen.
Was meinen Sie, macht die Allianz das bei allen Mitarbeitenden?
Bestimmt nicht.
Warum macht er es dann in einzelnen Fällen?
Ich denke, man will auf kritische Betriebsräte Druck ausüben. Das scheint ja das Ziel bei vielen dieser Maßnahmen zu sein, die wir heute besprochen haben.
Seit der Veröffentlichung des Briefes sind circa 3 Monate vergangen. Wie sieht es denn aktuell mit der Situation im Betrieb aus?
Ich kann keine Veränderungen wahrnehmen. Die Allianz bleibt bei ihrer Version, dass der offene Brief und die Aussagen darin unbegründet seien. Aber die Mitbestimmung beim Thema Gehalt und Equal Pay ist unverändert in der Allianz RI nicht gegeben. Es zählt weiterhin nur der Nasenfaktor.
Was wäre denn Ihr Wunsch an den Betriebsrat und an das Unternehmen?
Es wäre schön, wenn der Arbeitgeber seine Einschüchterungsmaßnahmen einstellt und das macht, was viele andere Firmen und insbesondere DAX-Konzerne auch etabliert haben. Transparente Gehaltsstrukturen und Maßnahmen für Equal Pay. Damit wäre letztlich der ganzen Allianz geholfen.
Das war Funk It, How It Is by SEC Joe 22. Wie immer hören Sie in dieser Sendung GEMA-freie Musik. Sie ist unter CC lizenziert. Alle Titel, Musiker und Lizenzen werden im Abspann genannt. Sie hören Lora München auf der 92.4 UKW oder im Internet unter lora924.de. Heute geht es um die Allianzversicherung, genauer um das Verhältnis zwischen Betriebsrat und der Geschäftsführung. Im Intranet der Allianz wurde ein offener Brief des Betriebsrats an den Vorstandsvorsitzenden, Herr Oliver Bethe, veröffentlicht. Darin beklagt sich der Betriebsrat bitter über die zahlreichen Missstände. Vor der Musik haben Sie das nachgesprochene Interview zu diesem offenen Brief gehört. Der abschließende Wunsch des Betriebsrats? Es wäre schön, wenn der Arbeitgeber seine Einschüchterungsmaßnahmen einstellt und transparente Gehaltsstrukturen etabliert, scheint ja nun wirklich nicht zu viel verlangt. Wie steht die Allianz zu diesen Vorwürfen? Ich habe mit Christiane Merkel, Head of Communications, bei der Allianz telefoniert. Aus dem Gespräch hat sie mir leider nur 3 Aussagen freigegeben. Erstens, die Gespräche mit dem Betriebsrat haben wieder begonnen. Eine Mediation wird angestrebt. Insgesamt ist man gut unterwegs. Zweitens, die Vorwürfe aus dem offenen Brief wurden, unterstützt von externen Experten, durch die Allianz Compliance geprüft und für nicht zutreffend befunden. Drittens, die Geschäftsführung nimmt die Situation sehr ernst. In Summe hört sich das sehr positiv an. Deswegen habe ich nochmal mit meinen Hinweisgebern gesprochen. Sie sagen ganz aktuell zu diesen Statements der Allianz: Erstens, Gespräche gab und gibt es immer, sie sind aber bisher erfolglos. Es entscheidet zurzeit eine gerichtliche Einigungsstelle zum Thema Vergaberichtlinien für Gehaltserhöhung. Zweitens, diese überspezifischen Dementi zum Thema offener Brief sind nichts Neues. Und drittens, die Aussage, dass die Geschäftsführung die Situation ernst nehme, wird für ein, Zitat, nette Floskel gehalten. Klingt alles nicht gut. Wir können von hier aus den Beteiligten nur Erfolg wünschen. Aber wie ist das denn mit der Mitbestimmung in Betrieben? Beschränkt sich da alles auf das Wünschen? Welche Rechte hat denn ein Betriebsrat und wo enden die Befugnisse eines Arbeitgebers? Darüber rede ich mit meinen Gästen Anna Bauer, Rechtsanwältin, und Gregor Völkel, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Betriebsräte werden im Normalfall alle 4 Jahre gewählt. Einmal gewählt, sind die Weichen gestellt. Bei einigen wenigen Betrieben kommt es deshalb besonders im Vorfeld von Wahlen zu Streit. Aber auch wenn es dem Arbeitgeber gar nicht gefällt, muss er die Gründung eines Betriebsrats nicht nur hinnehmen, sondern er ist verpflichtet, alle nötigen Unterlagen bereitzustellen und Auskünfte zu geben. Welche Beschäftigten wahlberechtigt und welche wählbar sind. Die für die Wahl erforderlichen Räume und Büromaterialien muss er ebenfalls bereitstellen. Meine erste Frage: Welchen Schutz genießen Betriebsratskandidaten bzw. gewählte Betriebsräte?
Ja, Kandidatinnen genießen mittlerweile einen verstärkten Schutz. Das ist letztes Jahr geändert worden. Früher war es so, dass ab dem Moment, wenn Kandidatinnen eingeladen haben zu einer Betriebsratswahl, ab dem Moment bestand ein Sonderkündigungsschutz bis ein halbes Jahr nach Bekanntgabe der Wahl. Das ist jetzt verstärkt worden, und zwar aus gutem Grund. Ich habe das auch des Öfteren mal gehabt. Sowas sickert durch. Und zwar bevor die Einladung hängt, und dann man sucht ja auch, man bildet ja Allianzen und so, sowas sickert immer durch. Und es ist häufig schon vorgekommen, ich nenne jetzt keine Namen, dass dann plötzlich Kündigungen ausgesprochen wurden, genau über den InitiatorInnen. Und da hat jetzt der Gesetzgeber gehandelt. Mittlerweile können KandidatInnen ihre Absicht bei einem Notar beglaubigen lassen, und ab dem Moment besteht Sonderkündigungsschutz. Und das natürlich auch kundtun dem Arbeitgeber gegenüber, und dann ist Schluss. Und dann können sie loslegen und in aller Ruhe so etwas vorbereiten, weil es braucht Zeit. Und wie gesagt, man muss ja auch Kolleginnen mit ins Boot holen, allein einen Betriebsrat zu gründen. Das ist ein ziemlich gewagtes Unterfangen. Wenn mal gewählt, besteht ein Sonderkündigungsschutz, der so ausgestaltet ist: Einmal muss, wenn der Arbeitgeber eine Kündigungsabsicht hat, der gesamte Betriebsrat ausdrücklich zustimmen der Kündigung. Ausdrücklich, und zwar also die Mehrheit des Betriebsrats muss zustimmen. Tut er das nicht, was er in der Regel nicht tut, ja, selbst wenn er schweigt, stimmt er nicht ausdrücklich zu, muss der Arbeitgeber ans Arbeitsgericht gehen und sich diese Zustimmung ersetzen lassen. Das Arbeitsgericht prüft dann, ob Gründe für eine außerordentliche, nämlich Betriebsräte können nur aus wichtigen Gründen außerordentlich gekündigt werden. Und da hängt die Latte eigentlich sehr, sehr hoch. Das Arbeitsgericht prüft das dann. Und erst, wenn rechtskräftig, das kann locker 1,5 bis 2 Jahre dauern, feststeht, ja, das durfte der oder darf er, erst dann kann er die Kündigung aussprechen. Das ist ein sehr, sehr starker Schutz, so wie es ausgestaltet ist. Man muss aber halt auch sehen, dass, wenn mal sowas im Raum steht, das ist verbunden mit heftigen Vorwürfen, das ist ein enormer Druck. Also trotz Schutz ein enormer Druck, der da lastet auf dem betroffenen Betriebsratsmitglied. Insofern, Schutz ist vom Gesetzgeber, finde ich, sehr gut und stark ausgestaltet. Wie es dann in der Praxis ist, das ist letztlich auch eine Frage, wie mental stark man ist.
Gregor, kannst du da was beitragen?
Ja, also ich kann jetzt natürlich alles nur bestätigen, was die Anna da sagt. Aber auch ich habe in der Praxis schon Beispiele erlebt, in denen natürlich der Arbeitgeber trotzdem versucht hat, unliebsame Betriebsräte loszuwerden. Es gibt ja auch Rechtsanwaltskanzleien, die sich nur mit dem Thema beschäftigen, wie werde ich Betriebsräte los? Und da ist man dann manchmal auch sehr findig. Da wird dann die Reisekostenabrechnung mal angeschaut. Und also ich kenne einen Fall, da ging es wirklich um damals noch D-Mark, eine Mark. Ja? Also da wurde eine Mark falsch angegeben in der Reisekostenabrechnung. Und das war für den Arbeitgeber damals der Anlass, dem Betriebsrat oder der Betriebsratsvorsitzenden in dem Fall sogar dann zu kündigen. Und eben, das Verfahren hat sich sehr lange hingezogen. Es war ein kleiner Ort, die Kollegin war bekannt da, die Kinder des Vorstandes und von ihr waren gemeinsam in der Schule. Es war wirklich eine belastende Situation für sie und auch für die ganze Familie. Letztendlich dann aber auch gut ausgegangen, also wurde abgelehnt.
Jetzt kann der Arbeitgeber ja nicht nur kündigen oder versuchen zu kündigen. Es gibt ja auch andere Optionen, Betriebsräte, Betriebsrätinnen zu benachteiligen. Wie sind da die Betriebsräte, ja, wie sind die da geschützt?
Es gibt einen ganz ausdrücklichen Schutz, steht ausdrücklich im Paragraph 78 im Betriebsverfassungsgesetz drinnen. Betriebsräte dürfen aufgrund ihrer Betriebsratsarbeit oder wegen ihrer Betriebsratsarbeit nicht benachteiligt werden. Und es gibt sogar einen Straftatbestand, das ist der Paragraph 119 Betriebsverfassungsgesetz. Das kann sogar strafbar sein, muss allerdings angezeigt werden innerhalb von 3 Monaten nach Bekanntgabe. Aber erstmal zu diesem Benachteiligungsverbot. Auch da sind Theorie und Praxis so ein bisschen auseinander. Relativ wenig Arbeitgeber gehen her und sagen ausdrücklich, weil du hier mir wieder Schwierigkeiten machst oder aus meiner Sicht was blockierst, wirst du hier ausgeschlossen von der Zahlung. Also ich habe tatsächlich sowas auch schon gelesen. Das ist aber tatsächlich, das sind eher Blüten. Normalerweise läuft es sehr viel subtiler ab. Und man muss ja nachweisen, dass man wegen der Betriebsratsarbeit benachteiligt wird. Und das ist nicht einfach, diese Kausalität herzustellen. Und beim 119, bei dem Straftatbestand, haben wir schon allein das Problem. Man muss eine Anzeige erstellen, die Gewerkschaft kann das auch, sie ist da befugt. Aber sonst ist es halt der Betriebsrat beziehungsweise das Betriebsratsmitglied kann anzeigen. Das muss man erstmal bringen, ne? Seinen eigenen Arbeitgeber anzeigen. Das muss man innerhalb von 3 Monaten machen nach Kenntnisnahme. Das ist auch ein Grund, vielleicht haben das auch einige HörerInnen schon gehört, dass geplant ist, daraus ein Offizialdelikt zu machen. Das heißt, wenn die Staatsanwaltschaft Wind davon bekommt, muss sie ermitteln, muss sie handeln. Das steht an, wohl nächstes Jahr. Jedenfalls wird es sehr diskutiert.
Gregor, ich greife gerne auf deine Praxiserfahrung da nochmal zurück. Sind dir da so kreative Ideen von Arbeitgebern bekannt, wie sie ihre Betriebsrätinnen dann doch benachteiligen können?
Ja, also in erster Linie findet die Benachteiligung in der Regel darin statt, dass lang gediente Betriebsrätinnen, die schon seit 10 Jahren in der Freistellung sind, sich gehaltlich dann nicht so entwickeln, wie es jemand tut, der zum Beispiel mit zum selben Zeitpunkt eingestellt worden ist. Und dann versucht man das dadurch zu lösen, dass man sagt, man bildet eine sogenannte Vergleichsgruppe. Da sucht dann die Betriebsrätin Kolleginnen und Kollegen, die mit ihr gemeinsam das Unternehmen betreten haben sozusagen und eine ähnliche Entwicklung durchgemacht haben. Da kann der Arbeitgeber dann schon kreativ werden, indem er halt dann Stellen anders bewertet und vielleicht auch den einen oder anderen aus dieser Vergleichsgruppe in einen anderen Bereich versetzt und dann sagt, naja, der passt da jetzt nicht mehr rein. Ja. Also es ist schon sehr schwierig nachzuweisen, dass man aufgrund der Betriebsratstätigkeit nicht dieselbe gehaltliche Entwicklung gemacht hat wie andere Kollegen.
Ja, das haben mir die Insiderinnen haben mir das von der Allianz auch berichtet, dass die durch kreative Jobtitel versucht haben, die Vergleichbarkeit zu unterbinden. Aber wie bildet man denn vergleichbare Gruppen? Helfen da Tätigkeitsbezeichnungen, Jobtitel dem Arbeitgeber aus der Klemme?
Also meines Erachtens nicht, weil man ja sagt, man hat eine ähnliche berufliche Laufbahn gemacht und dann muss man immer wieder so dieses bisschen hätte Fahrradkette-Spiel spielen. So nach dem Motto, wenn ich denn im Unternehmen quasi an meiner alten Position geblieben wäre, hätte ich dieselben Entwicklungschancen gehabt und dann ist eigentlich der Titel, der da am Schluss drüber steht, nicht mehr so ausschlaggebend, sondern es ist ja dann die gehaltliche Entwicklung und eben die Berufschancen, die man gehabt hätte, wenn man nicht Betriebsrat geworden wäre. Das ist ja dann das Ausschlaggebende.
Ein wirklich interessantes, ich finde schon fast ein exotisches Beispiel aus diesem Brief, ist ja das Thema im Privatleben ermitteln lassen. Das klingt ja recht abstrus. Da stellt sich mir schon die Frage, wann darf denn ein Arbeitgeber überhaupt im Privatleben ermitteln lassen? Das liest man immer wieder in der Zeitung, dass es sowas gibt. Man kann sich das immer gar nicht vorstellen. Bei der Allianz war es der Vorwurf, laut dem offenen Brief, dass sich Mitarbeitende nicht an die Corona-Regeln gehalten haben. Es ging irgendwie darum, dass sie sich zu nahe gekommen sind in der Freizeit, unter 1,5 Metern, aber eben, wie gesagt, in der Freizeit. Manchmal geht es auch um den Vorwurf, trotz Arbeitsunfähigkeitsmeldung munter Nebenjobs zu erledigen. Das ärgert den Arbeitgeber natürlich besonders. Oder aus dem Ausland auf Instagram lustige Videos zu posten, was manche ja sehr unklug übereilt machen. Wie schaut denn da die Rechtslage aus?
War vorhin etwas, ich sag's mal zurückhaltend, irritiert über diese, ich kenne den Sachverhalt nicht, aber wenn es hier tatsächlich darum ging, aufzudecken, dass jemand Corona-Mindestabstände nicht eingehalten hat, dann sind wir ganz weit entfernt vom Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Und darum geht's. Also ein Arbeitgeber darf das grundsätzlich, wenn Juristen grundsätzlich sagen, gibt's Ausnahmen. Ja? Also darf das grundsätzlich schon, wenn er den begründeten Verdacht hat einer Straftat oder einer sehr schweren Verfehlung, dann darf er überwachen. Das ist ja ein Eingriff, ein schwerer Eingriff ins allgemeine Persönlichkeitsrecht. Insbesondere, wenn es den Privatbereich und noch stärker, wenn es das Privathaus, die Privatwohnung anwendet, die ist grundrechtlich geschützt. Ja, also man muss immer abwägen, was ist das Interesse des Arbeitgebers, was für einen Verdacht gibt's, um welche Verfehlung geht's und dann ins Verhältnis setzen, auch zum Umfang der Überwachung. Schaue ich mir den privaten Bereich, wie lange schaue ich mir den an? Schaue ich in die Wohnung rein, durchs Fenster oder sonst irgendwas? Es gibt eine Entscheidung zum Beispiel, die ich jetzt natürlich nicht aus dem FF zitieren kann, aber es ist ein Landesarbeitsgericht, ich glaube Düsseldorf gewesen. Da ging's genau um diese Fälle, das ist nämlich der häufigste Fall, die kenne ich auch, diese Fälle Arbeitsunfähigkeit, Arbeitgeber hatte den Verdacht, der ist nicht AU, der renoviert in Wahrheit sein Haus. Darf er nicht, wäre genesungswidrig. Und dann ein Privatdetektiv engagiert, der hat 3 Tage 24/7 diesen Menschen überwacht, auch Fotos gemacht, wie er in der Wohnung hin und her läuft und so weiter. Und da hat das Landesarbeitsgericht gesagt, völlig unverhältnismäßig. Ne? Das geht nicht. Vor allem, je privater es wird, da sprechen wir insbesondere über die Wohnung, da sind die Grenzen unheimlich hoch und völlig zu Recht. Das ist ein schwerer Eingriff in Persönlichkeitsrecht und der kann nur gerechtfertigt sein, wenn er auf der anderen Seite auch ein begründeter, starker Schädigung des Arbeitgebers stehen könnte. Das sind wir ganz sicher nicht bei Corona-Mindestabständen.
Wobei wir, das hast du schon zu Recht gesagt, was bei der Allianz gewesen ist oder nicht, wissen wir nicht.
Fiktiv mal diesen Fall unterstellt.
Es soll uns als Beispiel dienen. Genau. Das hast du ganz gut erklärt. Es muss schon äußerst schwieriger Fall sein, wo der Arbeitgeber seine Rechte außerordentlich beeinträchtigt sieht. Kennst du da Beispiele aus der Praxis,
Gregor? Also in dem extremen Ausmaß, wie es jetzt hier bei der Allianz beschrieben worden ist, kenne ich das tatsächlich auch nicht. Also zumindest nicht bei Betriebsräten. Ich habe auch schon erlebt, dass Arbeitgeber quasi Privatdetektive dann auf Angestellte angesetzt haben. Zum Teil auch zu Recht, muss ich sagen. Also, aber bei Betriebsräten habe ich es tatsächlich jetzt Gott sei Dank in meiner Praxis noch nicht erlebt.
Ein Punkt, der mir aufgefallen ist, was dort berichtet wird, ist das Thema Gehalt. Scheinbar gibt es bei der Allianz einen nicht endenden Konflikt über dieses Thema. Wie ist denn da die Rechtslage, Anna? Was hat ein Betriebsrat da überhaupt mitzureden und wo hat er nicht mitzureden?
Da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Erstmal die Einstellung und in dem offenen Brief wurde, meine ich, angesprochen, eine Einstellung. Wenn ein Mitarbeiter neu eingestellt wird, da haben wir nämlich noch eine personelle Maßnahme dabei, nämlich immer auch noch eine Eingruppierung, sofern es ein Eingruppierungsschema gibt. Eingruppierungsschemata, die bekannten sind Tarifverträge. Ne? Also wenn du diese Arbeit ausübst, bekommst du diese Gehaltsgruppe. Das ist ein Eingruppierungsschema. Wenn alles frei verhandelt wird, haben wir das nicht. Aber hier haben wir das wahrscheinlich, denke ich. Und da wird der Betriebsrat angehört, Einstellung des Mitarbeiters plus Anhörung zu dieser Eingruppierung. Und wenn jetzt hier der Betriebsrat sagt, Moment, das verstößt gegen unser Eingruppierungsschema, was hier möglicherweise ein Tarifvertrag ist, dann darf er der Eingruppierung, nicht der Einstellung, der Eingruppierung widersprechen, weil es ein Verstoß ist gegen das Eingruppierungsschema. Dann muss der Arbeitgeber sich diese Zustimmung ersetzen lassen. Der zweite Punkt ist, und da sieht es schon dünner aus mit der Mitbestimmung, das Gehaltsgefüge im Betrieb. Ja, wenn ich einen Tarifvertrag habe, der angewendet wird, ist der Betriebsrat raus, zu Recht. Das ist auch Sache der Gewerkschaft, da zu verhandeln und da dafür zu sorgen, welche Gehaltshöhen hier im Unternehmen eine Rolle spielen. Aber wenn jetzt Zulagen gezahlt werden, die Corona-Prämien zum Beispiel, das war jetzt in jüngster Zeit ein Thema, was außerhalb des Tarifvertrages stattfindet, dann ist der Betriebsrat im Boot, aber nicht, was die Höhe anbelangt. Na, das bei der Höhe ist er raus, aber bei der Verteilung, bei diesem Mitbestimmungsrecht geht es um Verteilungsgerechtigkeit. Man möchte verhindern, dass willkürlich, ich sag salopp, nach Nasenprinzip vergütet wird. Und deshalb darf der Betriebsrat mit an den Tisch, wenn es darum geht, wie verteilen wir denn jetzt um der Arbeitgeber sagt, ich habe hier einen Topf, 20.000, den möchte ich verteilen, ich möchte diese Corona-Prämien auszahlen. Wie verteilen wir das? An wen darf er auch aussuchen, wenn er sagt, ich möchte das dieser Abteilung, wie verteilen wir das? Und da sitzt der Betriebsrat mit am Tisch. Eingeschränkt, aber er sitzt mit am Tisch. Was das Gefüge, was die Transparenz anbelangt. Mr. Williams would come remix a song. It's a rainy day Monday and we've only just begun. You could add an old-fashioned love song to these blues we're putting down. You've already got permission, so why don't you come play along? Come on down, Mr. Williams, won't you please?
Der BR bei der Allianz, also der Betriebsrat bei der Allianz, fühlt sich vom Arbeitgeber gezielt drangsaliert, indem der Arbeitgeber häufig vor das Arbeitsgericht ziehe. Dabei geht es häufiger um sogenannte personelle Einzelmaßnahmen. Da stellt sich die Frage, was sind denn personelle Einzelmaßnahmen und was bedeutet es, wenn sich der Arbeitgeber die Zustimmung ersetzen lassen will? Und wo liegen hier die Probleme, Anna?
Ja, es gibt 4 personelle Einzelmaßnahmen, die bei denen der Betriebsrat angehört werden muss und wo er auch im Zweifel seine Zustimmung verweigern kann. Das ist einmal die Einstellung, also der Einstellungsvorgang an sich. Das ist in diesem Fall die Eingliederung in den Betrieb. Bei Einstellung denkt man immer an Abschluss des Arbeitsvertrags. Das ist aber eine andere Ebene. Also da geht es um den Eingliederungsvorgang im Betrieb. Dann noch die Eingruppierung, hatte ich vorhin schon erwähnt, bei der Einstellung, wenn es ein Eingruppierungsschema gibt, in der Regel einen Tarifvertrag, dann hat er daneben noch eine Mitbestimmung. Dann gibt es noch die Umgruppierung, jemand wechselt seinen Arbeitsplatz. Das kann zum Beispiel auch sein, dass der Betriebsrat der Auffassung ist, der hat den Arbeitsplatz gewechselt, der müsste jetzt eigentlich mehr verdienen. Der hat einen Anspruch auf eine Umgruppierung, auch da kann er tätig werden, beziehungsweise er kann, wenn er angehört wird, sagen, wir finden, auf dieser Stelle müsste er wesentlich mehr verdienen nach unserem Eingruppierungsschema. Und dann haben wir noch die Versetzung, also den Wechsel des Arbeitsplatzes, der nicht mehr gedeckt ist. Da gibt's auch eine betriebsverfassungsrechtliche Begrifflichkeit, das führt jetzt hier zu weit, aber die Versetzung an sich. Auch hier kann der Betriebsrat mitbestimmen, die Zustimmung verweigern. Die Einschränkung ist da. Warum kann er Zustimmungsverweigerung? Er kann nicht einfach nur sagen, nö, finden wir doof oder finden wir nicht richtig oder jetzt ärgern wir dich. Es gibt ganz konkrete Zustimmungsverweigerungsgründe im Gesetz. Und die müssen vorliegen. Sonst kann er die Zustimmung nicht verweigern. Jedenfalls nicht wirksam. Wenn er nämlich einfach, nö, finden wir nicht richtig sagt oder finden wir einfach nicht gut, so viel Leiharbeitnehmer, da haben wir das immer wieder das Thema, dann hat er keinen Grund. Er muss einen gesetzlichen Grund haben. Das ist bei der Eingruppierung, Umgruppierung, da ist es verhältnismäßig leicht, weil da es gibt ein Eingruppierungsschema und entweder stimmt das oder es stimmt nicht, wobei natürlich man kann darüber auch immer streiten, stimmt es oder stimmt es nicht. Davon lebe ich, damit verdiene ich mein Geld mit solchen Streitigkeiten. Aber letztlich ist es leicht aufzufangen, da gibt es einen Grund, das steht so im Gesetz drin, wenn es einen Verstoß gegen Tarifvertrag zum Beispiel gibt. Bei der Versetzung zum Beispiel kann es sein, wenn jetzt jemand versetzt wird von München nach Rosenheim und das darf vielleicht der Arbeitgeber, sagt, das darf stehen im Arbeitsvertrag, ja, kann es trotzdem sein, dass es ein großer Nachteil für den Beschäftigten ist und das steht zum Beispiel im Gesetz, wenn damit ein Nachteil verbunden ist für den Beschäftigten, der nicht durch betriebliche Gründe gerechtfertigt ist, dann darf er die Zustimmung verweigern. Da kann er also richtig helfen. Wenn ein Mitarbeiter kann es in Not bringen, wenn er plötzlich pendeln muss, unter bestimmten Umständen. Aber er braucht eben einen ganz konkreten Grund. Und bei der Einstellung ist es besonders schwierig, Gründe zu finden, weil, wie gesagt, das ist der Eingliederungsvorgang. Wenn er die Zustimmung verweigert, er muss dann auch gut begründen. Er darf nicht nur einfach schreiben, das ist ein Nachteil, Punkt. Er muss sagen, es ist ein Nachteil, weil, ja. Dann muss der Arbeitgeber, ist verpflichtet nach dem Gesetz, dann ans Arbeitsgericht zu gehen. Das ist ähnlich wie bei dem Sonderkündigungsschutz und sich dort die Zustimmung ersetzen zu lassen. Dann geht das Gericht her, nehmen wir die Eingruppierung und prüft, ist dieser Mitarbeiter in diese Tätigkeit richtig vergütet, richtig eingruppiert. Und letztlich, wenn es irgendwann rechtskräftig, stellt sich raus, ja oder nein. Und dann weiß man das. Also es führt zu einer rechtlichen Klärung. Insofern eigentlich eine sachliche Angelegenheit.
Jetzt kann das ja vom Arbeitsgericht recht lange dauern. Das kann sich zu über Monate hinziehen. Wenn der Arbeitgeber jetzt feststellt, er braucht aber die Person jetzt eilig für seinen Betrieb, welche Option hat er dann?
Er kann beantragen, dass die Sache vorläufig durchgeführt wird. Da kann auch der Betriebsrat sein Veto einlegen, aber dann muss er auch ans Arbeitsgericht. Aber er kann erstmal einstellen, er kann erstmal loslegen mit der Maßnahme. Also es ist nicht so, dass, was manchmal behauptet wird, dass ein Betriebsrat in der Lage wäre, durch die Verweigerung von Zustimmungen den Betrieb lahmzulegen. Das ist nicht so, das sieht das Gesetz ausdrücklich vor, dass man vorläufig durchführen kann und by the way wird dann am Arbeitsgericht geklärt, hat er alles richtig gemacht oder nicht. Also eigentlich eine gute Gestaltung.
Und was passiert dann in der Praxis, wenn ganz zum Schluss herauskommt, dieser Akt war nicht richtig, war nicht rechtens?
Letztlich zielt, nehmen wir jetzt mal die Einstellung, zielt das Verfahren bei der Einstellung, bei der Zustimmungsverweigerung für die Einstellung auf die Aufhebung der Einstellung ab. Mal Bericht aus der Praxis, habe ich noch nie erlebt, dass tatsächlich eine Einstellung dann nach 2-3 Jahren wieder rückgängig gemacht wird, wieder aufgehoben wird. Meistens erledigen sich die Sachen. Und sind wir ehrlich, die wenigsten Betriebsräte haben tatsächlich was dagegen, dass jemand eingestellt wird. Die meisten Streitigkeiten rund um dieses Thema drehen um die Vergütung. Und das ist die Eingruppierung. Da muss ich der Einstellung gar nicht widersprechen. Kann ich sagen, stimmen wir zu, schön, dass der Kollege, die Kollegin da ist, aber sie wird falsch vergütet. Und wenn sich das irgendwann mal rausstellt, muss der Arbeitgeber richtig vergüten. Ist klar, muss er anders eingruppieren.
Sind das dann zwei unterschiedliche Aktionen, die Einstellung und die Eingruppierung? Und Kann der Betriebsrat das unterschiedlich handhaben?
Unbedingt. Das geht auch oft schief. Also oft widersprechen Betriebsräte der Einstellung, obwohl sie die Eingruppierung meinen. Das sind zwei verschiedene personelle Einzelmaßnahmen. Und er kann, wie gesagt, sagen, Einstellung in Ordnung, wir stimmen zu. Wir verweigern aber die Zustimmung zu dieser Eingruppierung. Dann fängt der Kollege, die Kollegin an zu arbeiten und nebenher wird geklärt, wird hier richtig vergütet. Eigentlich eine feine Sache.
Ich kenne es aus der Praxis, dass gesagt wird, wenn du der Vergütung nicht zustimmst, stellen wir diejenige Person erst gar nicht ein.
Das wäre so ein Punkt, also wo ich nicht genau weiß, wie jetzt ein Arbeitgeber auf so eine Idee kommt. Vielleicht ist es jetzt mal, ich bin jetzt mal höflich, Unwissenheit. Wenn es keine Unwissenheit ist, dann ist es ein unzulässiger Druck. Na, also wenn man dann werden wir nicht einstellen, das geht dann auch gegen die Kolleginnen, die sagen, naja super, wir brauchen Verstärkung, Betriebsrat verhindert das und so weiter. Da wäre ich jetzt soweit, wenn ich sowas mitbekomme oder ein Betriebsrat meinen Rat sucht, würde ich sagen, ich würde den Arbeitgeber erstmal aufklären, wie es aussieht, dass er durchaus einstellen kann. Und wenn er dann weitermacht mit diesem Druck, der da auf den Betriebsräten entlastet, kriegt er ein Verfahren wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit.
Das erscheint dir schon eindeutig.
Ja, weil es einfach rechtlich falsch ist, das ist gar keine Tatsachenfrage. Das ist rechtlich falsch. Er kann bei Einstellung und Eingruppierung zwei verschiedene Sachen sind.
Ja, okay, danke. Das finde ich schon sehr interessant. Das muss ich schon sagen. Wenn sich der Arbeitgeber, Gregor, über den Betriebsrat ärgert, dann wird er vermutlich äußerst genau auf die Pflichten des einzelnen Betriebsrats achten, wie der sich so verhält und was der so tut. Denn er sucht ja jetzt irgendwie einen Anlass, den wenigstens, sage ich mal, zu disziplinieren, den wenigstens dazu zu bringen, irgendwie kooperativer zu werden. Welche Pflichten hat denn der einzelne Betriebsrat gegenüber dem Arbeitgeber? Nämlich zum Beispiel bei dem Thema, er ist nicht freigestellt, dann muss er sich, oder nicht, aber das kannst du bitte erklären, abmelden, nicht abmelden und wie macht er das?
Also zunächst einmal hat natürlich eine Betriebsrätin dieselben Pflichten aus dem Arbeitsvertrag wie der andere Angestellte auch. Also dann kommt natürlich noch dazu, dass man als Betriebsrat, Betriebsrätin auch eine Geheimhaltungspflicht hat und natürlich auch den Datenschutz beachten muss. Da kann der Arbeitgeber schon immer wieder mal suchen, ob da Verstöße auch aus dem Arbeitsvertrag da sind, die er dann dem Betriebsrat, der Betriebsrätin anlasten kann. Aber du hast auch das Thema angesprochen, Freistellung. Also jeder Betriebsrat Staat ist an sich, ob er jetzt eine hundertprozentige Freistellung hat oder nicht, für diese Arbeit als Betriebsrat von der Arbeit freizustellen. Also auch ein normales, in Anführungszeichen ordentlich gewähltes Betriebsratsmitglied muss von der Arbeit freigestellt werden, wenn er jetzt Tätigkeiten für den Betriebsrat ausführt. Und dann kommt immer die spannende Frage, muss er sich dafür abmelden? Da sagt, glaube ich, die Rechtsprechung, verbessere mich, Anna, wenn ich das falsch weiß. Die sagt, das ist nicht unbedingt eine Pflicht als Betriebsrat, sondern es ist eben auch eine eher nebenvertragliche Pflicht aus dem Arbeitsvertrag heraus, sich abzumelden. Und diese Abmeldung ist auch nicht wahnsinnig streng zu sehen, sondern wenn also der Betriebsablauf dadurch gestört wird, dass der Kollege weg ist, also bestes Beispiel ist immer, ich habe einen, der sitzt im Kundenservice Center, ja, wo also Taktzahlen ausschlaggebend sind, der sollte sich schon abmelden bei seinem Gruppenleiter und sagen, ich bin jetzt da mal weg, bin für den Betriebsrat unterwegs, damit man diesen Ausfall ein Stück weit mitplanen kann. Aber es gibt auch Bereiche da, ich will jetzt nicht sagen, da fällt es nicht auf, wenn er nicht da ist, aber da ist es nicht ausschlaggebend, muss der Arbeitgeber nicht umstrukturieren, dass da die Lücke jetzt gefüllt wird, wenn der Kollege mal für ein paar Stunden nicht da ist. Also er muss sich da noch nicht mal unbedingt abmelden. Ich empfehle es immer jedem und es reicht sogar dem Kollegen oder der Kollegin Bescheid zu sagen, dass man jetzt gerade dann mal als Betriebsrat sich von der Arbeit zurückzieht und eine andere Arbeit macht.
Wer entscheidet denn, was erforderliche Arbeiten einer Betriebsrätin sind? Hat der Arbeitgeber mitzureden?
Nein. Das ist im Ermessen des Betriebsrats. Also wenn ein Betriebsratsmitglied es für erforderlich hält, darf es im eigenen Ermessen entscheiden, ich stelle mich jetzt frei, ich muss keine Genehmigung einholen für diese Betriebsratstätigkeit. Natürlich kann es da irgendwann mal Ärger geben, wenn das exzessive Ausmaße annimmt und dann hat auch ein Arbeitgeber irgendwann eine Möglichkeit, sogar gerichtlich dagegen vorzugehen, aber da sprechen wir tatsächlich über Exzesse. Ne? Ansonsten, wenn es darum geht, Klassiker Teilnahme an der Betriebsratssitzung, das ist die klassische Betriebsratsarbeit, die Betriebsratsmitglied einmal die Woche, zweimal im Monat trifft und dann muss man sich eben abmelden. Gregor hat es vollkommen richtig gesagt, hier geht's auch, und das ist auch okay, um die Disposition für den Arbeitgeber, der sagen will, es ist niemand mehr am Platz. Und ich empfehle es auch übrigens, immer abzumelden und zu sagen, ich bin circa 3 Stunden weg und wieder zurückzukommen. Man muss sich schon überlegen, an welchen Stellen man fightet. Also das ist so eine Auseinandersetzung, die man sich einfach sparen kann, wo man sich selber auch ein bisschen Ärger ersparen kann und man nicht seine Energie reinstecken soll. Da ist nicht viel, passiert nicht viel. Ich sag einfach, ich bin jetzt für 3 Stunden weg, circa ungefähr, und wenn ich zurückkomme, sage ich, ich bin wieder da. Alles. Würde ich auf jeden Fall immer machen, mache ich mich nicht angreifbar und mehr nicht. Aber ich entscheide es.
Also das erscheint mir jetzt noch einfach, diese Situation. Und so kurze Anrufe, kurzes Gespräch, muss man dann auch minutenweise das machen?
Na, das halte ich jetzt für übertrieben. Man muss immer noch vom Zweck her denken. Also letztlich, nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Produktionsbetrieb, es ist eine Maschine, die auch besetzt sein muss, nehmen wir eine Druckerei, ja. Und da kann ich nicht einfach für 3 Stunden wegspringen. Das ist klar. Die Kollegen müssen ja auch diese Maschine weiter bedienen können. Das muss man irgendwie organisieren. Also das macht man, glaube ich, schon automatisch. Wenn ich aber nur kurz zur Seite gehe, weil mein Handy klingelt, BAV hat vielleicht, also Betriebsratsvorsitzender hat vielleicht ein Handy und ein Kollege ist dran, verzweifelt und so weiter. Da muss ich ja nicht vorher zum Vorgesetzten gehen und sagen, mein Handy klingelt. Ich würde mal kurz hingehen, möglicherweise, wenn es was Längeres ist, gebe ich noch. Das ist ja Unsinn. Ne? Also da muss man auch ein bisschen pragmatisch rangehen. Wie gesagt, Gregor hat es völlig auf den Punkt gebracht, es geht um die Disposition.
Das war ein kurzer Überblick zum Thema Arbeitgeber und Betriebsräte. Wer darf was? Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, empfehle ich Ihnen aus eigener guter Erfahrung eine Mitgliedschaft bei einer Gewerkschaft, zum Beispiel Verdi. Dort gibt es gute Bildungsportale. Hinweise und Links gibt es wie immer in den Shownotes. Und wenn eine konkrete Rechtsauskunft gebraucht wird, kein Problem. Wenn der Betriebsrat die rechtlichen Voraussetzungen beachtet, muss der Arbeitgeber die Anwaltsgebühren bezahlen. Wie das genau funktioniert, lernt Mann, lernt Frau ebenfalls in den entsprechenden Grundlagenseminaren. Das war die Sendung zum Thema die Allianz SE und das Betriebsverfassungsgesetz. Eine Erfolgsgeschichte. Verantwortlich für die Sendung ist Mike Große-Hering, der sich für ihre Aufmerksamkeit bedankt. Ebenfalls bedanke ich mich herzlich bei meinen Interviewpartnerinnen Anna Bauer und Gregor Völkel. Und besonders bei den Insidern, ohne die diese Sendung nicht möglich gewesen wäre. Ebenso beim Felix, unserem Sendungstechniker. Wie immer hat er die Technik souverän im Griff. Alle Links und Hinweise zu dieser Sendung und dem Podcast zum Nachhören finden Sie auf der Redaktionsseite auf Kante genäht, im Internet bei lora924.de. Sie können gerne Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jede Anregung. Die Musik ist GEMA-frei unter CC, Common Creative heißt das, lizenziert. Sie hörten Funk It How It Is bei Jack Joe 22, BYSA 3.0 und The Remix in Latino Blues bei Wellman, BY 3.0. Gerade hören Sie Hirondelle bei Popoff, BYSA 3.0. Alle Titel musste ich leider aus Zeitgründen kürzen, ein bisschen wenigstens.